Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Schriftsteller und Journalist Matthias Greffrath. Willkommen im Studio.
Tag, Herr Frenzel.
Da war was am Wochenende. Irgendwas mit der Mauer.
Mit der Mauer, ja, die Mauer ist gefallen und vor 30 Jahren rannten wir alle durch die Stadt und haben gesagt, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich erinnere mich, dass ich einen Fopo angeguckt habe, der auf meinen Ausweis gar nicht mehr gucken wollte. Und wir lachten uns an und er stampfte im Schnee und wir sagten, Wahnsinn.
Tja, also diese Wahnsinnsparty ist vorbei, aber zumindest in Teilen des Landes geht sie auch schon wieder weiter. Heute ist der 11.11.
Matthias, ja, der 11.11 haben wir verpasst, leider.
Genau, und ich kann Ihnen so viel verraten, die Sie uns jetzt zuhören. Matthias Greffrath sitzt ohne Karnevalskostüm mir gegenüber.
Ohne rote Nase.
Können Sie dem Karneval etwas abgewinnen?
Ich würde ihm viel mehr abgewinnen können, wenn der Karneval noch ein bisschen mehr mit dem zu tun hätte, was er ursprünglich mal war. Nämlich eine Veranstaltung von entweder 3 Stunden oder 3 Monaten, wo das Oberste nach oben und das Unterste nach unten gekehrt wird. Und das Volk sagt, was es will. Das war ja ursprünglich mal die Sache bei den Griechen und auch noch davor. Diese Art von Heftigkeit haben wir nicht mehr. Wir haben nur viel Spaß.
Und wie kommen wir jetzt gedanklich vom Karneval zur Grundrente?
Oh, das ist schwierig. Vom Karneval zur Grundrente, dann würde ich mal sagen, in dieser Gesellschaft braucht wer Spaß haben will, Geld. Oder auf jeden Fall haben wir verlernt, ohne Geld Spaß zu haben. Oder viele haben es verlernt. Oder wir sollen es auch gar nicht mehr. Wir sollen Geld ausgeben, um Spaß zu haben. Und dazu brauchen auch die alten Leute ein bisschen mehr Geld, als sie jetzt haben. Vielleicht haben sie dann ein bisschen mehr Spaß. Ich bezweifle es.
Und wir können etwas vermelden. Die Grundrente ist sicher.
Wir haben einen dicken Knoten durchschlagen.
Die Kuh ist vom Eis.
Deutschland wird eine Grundrente bekommen und das ist ein sozialpolitischer Meilenstein.
Die Große Koalition hat sich endlich geeinigt. Man konnte da die 3 Parteivorsitzenden hören. Wer 35 Jahre oder länger eingezahlt hat, kriegt eine Rente garantiert, die mindestens 10% über Sozialhilfe, über Hartz-IV-Niveau liegt. Aus der Bedürftigkeitsprüfung ist eine Art Einkommenscheck geworden. Unterm Strich wird das bis zu 1,5 Millionen Rentner, und man muss hier betonen, vor allem auch Rentnerinnen erreichen. Das ist also das Ergebnis der GroKo gestern. An meiner Seite ist Matthias Greffrath, zuletzt unter anderem Herausgeber des Buches Das Kapital, politische Ökonomie im 21. Jahrhundert. Herr Greffrath, jetzt denke ich mal an diesen Titel und frage mich, was die GroKo da vollbracht hat. Beispielhaft Sozialpolitik für das 21. Jahrhundert oder eher ein Reförmchen?
Naja, es ist ein Meilenstein oder vielleicht ein Kilometerstein oder vielleicht so ein 100 Meter Abschnittsstein auf der Autobahn, auf der Straße, auf der man ohnehin ist. Und die Straße, auf der man ohnehin ist, das ist die Straße, auf der wir seit einiger Zeit laufen und von der ich das Gefühl habe, oder nicht nur ich das Gefühl habe, die führt, das ist eine Sackgasse. Sie führt nicht in eine Zukunft, von der wir doch einiges wissen.
Warum? Warum?
Also wir wissen, dass die Arbeitsverhältnisse prekärer werden. Wir haben 2, 3, 4 Jahre lang jetzt über Arbeit 4.0 geredet, über die zu erwartenden Arbeitslosigkeiten. Wir wissen, dass viele Arbeitsbiografien fragmentiert sind, sodass eigentlich das Normale, nämlich man ist fest angestellt, man zahlt 40 Jahre in die Rente und dann kriegt man eine Rente. Das Normale ist zumindest stark auf dem Wege zum Unnormalen zu werden.
Das heißt, aber Herr Greffrath, jetzt könnte man sagen, genau das ist ja die Antwort, weil man feststellt, dass durch die Veränderung der Arbeitswelt, dadurch, dass wir auch zum Beispiel einen größeren Niedriglohnsektor haben, wo die alte Logik, man zahlt ein und hat dann am Ende genug, was ausgezahlt wird, nicht mehr funktioniert, dass man also an der Stelle gegensteuert, aus Steuergeldern dann einen Aufschlag zahlt.
Naja, vielleicht hätte man doch, und für sowas haben wir ja eigentlich große Koalitionen, dass man große Schritte macht. Wir erinnern uns an die letzten großen Koalitionen, wir erinnern uns an die ganz große, große Koalition vor 50 Jahren, wo Grundgesetzänderungen gemacht wurden, wo das gesamte Verhältnis von Staat und Wirtschaft neu geordnet wurde, wo die Notstandsgesetze gemacht wurden. Dagegen ist das jetzt wirklich ein Flicken an einem System, von dem ich sagen würde, man muss angesichts dieser Zukunft der Arbeitswelt vielleicht mal drüber nachdenken, es ganz umzustellen. Zum Beispiel zu sagen, wir haben eine Grundsicherung, wir haben eine Grundrente, die wird aus Steuermitteln bezahlt. Jetzt wird ja schon ein Drittel aus Steuermitteln bezahlt, weil das System es nicht mehr selbst hergibt. Und das wird mehr werden, das wissen auch alle. Warum dann nicht, wenn man schon eine schöne Mehrheit hat, das System insgesamt mal in Angriff zu nehmen? Außerdem muss ich sagen, ich glaube nicht, dass das so richtig gut gestrickt ist, die ganze Sache. Also ich habe ja auch gestern und heute mal ein bisschen rumgelesen. Die Schätzung, was das kosten wird, die schwanken zwischen 230 Millionen und 5 Milliarden. Hm. Also man weiß überhaupt noch nicht genau, wie viele Leute da Anträge stellen werden.
Die Regierung rechnet so mit 1 bis 1,5 Milliarden.
Ja, ja.
Wir haben Manuela Schwesig gehört, die Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, die das im Prinzip so als, wie heißt es so schön im politischen, in den politischen Begrifflichkeiten, das ist darstellbar im Bundeshaushalt, also quasi Portokasse?
Es ist darstellbar, nicht Portokasse, sondern es ist ja noch viel schlimmer. Es soll finanziert werden aus der Finanztransaktionssteuer, von der wir wissen, dass seit 18 Jahren über sie geredet wird, oder dass noch keiner sie zustande gekriegt hat. Und ich frage mich, warum der Finanzminister jetzt davon ausgeht, dass er sie zustande kriegt.
Ich meine, das Gute ist, jetzt muss er sie wirklich machen, weil sonst hat er ein Problem. Vielleicht führt er das eine zum anderen. Aber ich bin nochmal gedanklich bei dem, was Sie gesagt haben. Also man müsste diese große Mehrheit der großen Koalition, die ja so groß nicht mehr ist, aber immerhin, nutzen für wirkliche Veränderungen des Systems. In welche Richtung müsste das gehen? Bisher haben wir ja die Grundlogik schon zu sagen, man zahlt ein. Also es ist eine Versicherungslogik. Man zahlt ein und kriegt etwas raus. Müssen wir uns von dieser Idee verabschieden?
Naja, das ist ja ohnehin Lug und Trug. Es ist ja keine Versicherung in dem Sinne, sondern es werden Beiträge gezahlt und aus den Beiträgen wird die Rente finanziert und das reicht eben nicht mehr. Das heißt, die Belastung der Arbeit, das ist ja auch das alte Thema, die Belastung der Arbeit ist generell zu hoch. Darüber klagen sozusagen die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber. Reicht auch nicht mehr aus. Und dann finde ich, aus systematischen Gründen wäre es dann sinnvoll zu sagen, wir finanzieren das eine Mindestsicherung in Höhe von, was weiß ich, 1000 oder 1200. Jetzt ist man ja deutlich drunter noch. Und das hat jeder sicher. Und darüber hinaus kann er sich privat versichern. Ich finde das eine.
Das klingt ein bisschen so, wie Sie das sagen, fast ein bisschen nach Riester-Rente.
Naja, die Riester-Rente hat ja nicht funktioniert, weil man sie letztlich in so einer schlechten Kombination von privat und öffentlich organisiert hat und gebunden hat wiederum über die Versicherungen an den Zustand der Wirtschaft insgesamt. Und ich denke, wenn man die Leute vor Altersarmut schützen will, dann muss man sozusagen das auf jeden Fall entkoppeln. Mhm. Ich bin gegen ein, das hat ja ein bisschen was zu tun, diese Argumentation von mir, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wo ja auch viele sagen, auch viele Liberale sagen, wir können im Grunde nicht mehr sicherstellen, dass du genug verdienen kannst zum Leben, also bedingungsloses Grundeinkommen. Da bin ich dagegen, weil ich nach wie vor finde, Geld gibt's für Arbeit, wie auch immer organisiert. Aber im Alter, denke ich, muss jeder das Gefühl haben, dass er gesichert ist. Und da finde ich nun dieses 10% über Hartz IV, um es mal so zu sagen, ist ein bisschen mager, wenn man vor allem, es wird ja dann schon wieder nachgebessert. Wer in großen Städten lebt, für den soll wieder ein Anbau an diesen Anbau gemacht werden.
Ja, aber das
Wohngeld muss reformiert werden. Es ist so Stückwerk. Und ich glaube.
Es ist Stückwerk, aber es ist natürlich auch der Versuch, größtmögliche Gerechtigkeit walten zu lassen. Und immer, wenn man versucht, auf die einzelnen Fälle immer genauer einzugehen, wird es komplizierter. Und das sehe ich eben auch als Grundproblem bei dieser Systemmischung, die wir da haben. Mhm. Letztendlich brauchen wir ja eine Solidaritätsbereitschaft. Das heißt, und bisher funktioniert die ganz stark über die Logik, auch in unserem Sozialstaat, dass sozusagen für eine Leistung eine Gegenleistung kommt. Wir bewegen uns jetzt immer stärker im Prinzip Grundsicherungslogiken, weil das notwendig ist. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Mhm. Stellt aber natürlich für die einzahlen, die Solidaritätsfrage.
Ja, Solidarität heißt ja, dass die ein bisschen mehr, da heißt es ja, die starken Schultern können mehr tragen. Diese Solidaritätslogik ist natürlich im Steuersystem, ich denke auch nicht stark genug, durch die Progressivsteuer sehr viel stärker drin als im Sozialversicherungssystem, als im Rentensystem. Da ist es ja gedeckelt. Mhm. Das heißt, wer deutlich mehr verdient als über diesem Deckel von, ich weiß nicht, was es ist, 4.000 oder so, der muss ja nicht mehr zahlen. Insofern denke ich, gerade in einer Zeit, wo es für die Unteren immer unsicherer wird, kann man die Solidarität viel besser organisieren über ein Steuersystem und über eine gesteuerte Rente, über steuernfinanzierte Rente, als über diese Beitragsrente, die an ein System der gesellschaftlichen Arbeit gekoppelt ist, was insgesamt fragmentiert ist und nicht mehr so richtig funktioniert.
Für manche ist Musik erstmal nur Hobby.
Und dazu lateinische Wahrheit, dann bist du zu jeder Zeit immer wieder zu einer Dummheit bereit. Immer wieder zu einer Dummheit bereit.
Der Männergesangsverein, der Kölner Männergesangsverein e.V., einer von über 9000 Männergesangsvereinen in Deutschland, die ihre Gemeinnützigkeit verlieren könnten, wenn es nach dem Mann geht, dessen Bild mir Matthias Grifrath gerade vorgehalten hat. Olaf Scholz, der Finanzminister, hat angekündigt, Vereinen, die nur Männer aufnehmen, die Gemeinnützigkeit aberkennen zu wollen. Und das hat natürlich konkrete Folgen. Spendenquittungen können dann nicht mehr ausgestellt werden. Die Steuervorteile sind damit weg. Matthias Grifrath, ich muss natürlich erstmal die Befangenheitsfrage stellen. Sind oder waren Sie Mitglied eines Männergesangsvereins?
Nein.
Männergesangvereins?
Ich war nur in Kirchenchören und in einem Chor, der irgendwelche Messias oder das Weihnachtsoratorium aufgeführt hat vor einiger Zeit.
Okay. War gemischt. Gut, dann jetzt die inhaltliche Frage. Ist das ein Emanzipationsschritt, ein guter, den Scholz da einleitet?
Nein, Scholz zeigt das ja schon, indem er zwischen Daumen und Zeigefinger eine ganz kleine Lücke hier nur zeigt auf diesem Bild. Ich denke, es ist ein Versuch, populär zu werden, in die Presse zu kommen mit einer Meldung, sich der Gender-Diskussion anzuwanzen, ich sag's mal böse. Und letztlich, ich denke, das sind nicht Probleme in der Größenordnung, in der wir welche haben. Und wenn man über Gemeinnützigkeit redet, dann sollte man darüber reden, ob es sinnvoll ist, Bürgervereinigungen wie ATTAC oder Kampak, die politische Aktivitäten der Bürgergesellschaft organisieren und damit das Parlament ärgern, ob das richtig war, denen, wie die Gerichte jetzt gemacht haben, die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Und gleichzeitig kann man die Mitgliedschaften für Parteien absetzen von den Steuern.
Also das finde ich interessant, dass Sie die beiden da gerade nennen, weil mir auch dieser Gedanke kam, dass wir da so einen eigenartigen politischen Wettbewerb darum gerade sehen, wie man die Gemeinnützigkeit aberkennen will, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Wo ich mich dann auch frage, ist das sozusagen Ersatz für die inhaltliche Auseinandersetzung, dass man über Strukturfragen geht? Also bei den beiden genannten Vereinen Kampakt und ATTAC, kann man das vermuten, dass da auch Politik mitschwingt? Jetzt weiß ich nicht so richtig. Ich meine, wenn Sie das beziehen auf Olaf Scholz und dass er da Applaus einheimsen will, würde ja voraussetzen, dass man mit so etwas, mit so einer Entscheidung mehr Applaus kriegt als Widerstand. Da bin ich mir gar nicht so sicher.
Ach, naja, man produziert so ein Schaumgebäck aus Applaus und aus Widerstand. Und damit ist man aber im Grunde in dem, was ja die politische Theorie und wir auch seit einiger Zeit beklagen, nämlich dass immer mehr über so kulturelle kleine Differenzen geredet wird, statt über große Fragen, weil in den großen Fragen, das hatten wir eben bei der Rente, die Politik nicht so richtig handlungsfähig ist. Und dann wird eben über Identität geredet oder über Gender oder solche Sachen. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht sinnvoll ist, über Gender zu reden. Ich kriege da auch immer Stoff von meinen Töchtern. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt das große Thema ist. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich mich jetzt schon mal auf die Gender-Sache einlasse, ich weiß nicht, ob es nötig ist, dass auf jedem Gebiet des gesellschaftlichen Lebens Gleichberechtigung und gleiche Teilnahme von Männern und Frauen sein muss. Wir hatten ja neulich in Berlin den Fall, dass ein junges Mädchen sich über seine Mutter einklagen lassen wollte in einen Knabenchor, wo dann aus ästhetischen Gründen, Gott sei Dank, die Richter sagten, Knabenchöre klingen anders als Mädchenchöre und Bach hat das eben so gemacht. Das ist das eine. Und ich möchte eigentlich auch nicht, dass ein Verein, den es nicht gibt, aber den ich jetzt mal erfinde, nämlich Priester für Klimawandel, dass die gezwungen werden, entweder Priesterinnen aufzunehmen oder dass man ihnen die Gemeinnützigkeit aberkennt, mit der sie von der Steuer absetzen können, dass sie sich zum Skilaufen treffen wollen oder dass die Frauen in ihrer Arbeitsgemeinschaft für schmerzlose Geburt gezwungen werden, Männer reinzunehmen. Ich meine, Peanuts.
Ja. Sie haben jetzt natürlich Glück, dass Ihnen hier keine Frau gegenüber sitzt. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht wäre mir dann schon die Hutschnur ganz woanders, aber deswegen will ich mal versuchen, in die Rolle zu schlüpfen.
Gerne. Sieht gut aus.
Ist ja Karneval. Nein, auch ohne Kostüm. Nein, aber im Ernst gesprochen. Was dahinter steckt, sicherlich nicht bei jedem Männergesangsverein, aber sind ja doch die Fragen von Machtstrukturen. Letztendlich, wo hat man Zugang, wo hat man nicht Zugang? Da ist wahrscheinlich der Rotary Club oder andere, wo es dann nur den Damenbeiclub gibt, eine andere Nummer als so ein Männergesangsverein.
Oh ja.
Und auch der erwähnte Knabenchor und das Mädchen, das sich da eingeklagt hat. Der interessante Hintergrund war ja da, dass die Mutter festgestellt hat, die Knabenchöre, die werden richtig gut finanziert. finanziert, auch von der öffentlichen Hand, die werden gefördert und die Mädchenchöre, die sind irgendwie so, naja, so Freitagnachmittag 17 Uhr, lass uns noch mal kurz irgendein Lied trällern. Und dann kriegt es natürlich schon eine andere Dimension.
Ja, da sind wir aber auf einer ganz anderen Ebene. Da muss man sagen, also wo werden jetzt Frauen zusammen, Künfte, Organisationen, Vereine diskriminiert gegenüber den Männern? Also da könnte man natürlich beim Fußball anfangen und sagen, wie viel Geld geht in den Frauenfußball, wie viel geht in den Männernfußball. Aber weder die Frauen noch die Männerfußballer würden jetzt für gemischte Mannschaften plädieren. Also ja.
Wobei aber, ich meine, der Sportverein, wir haben das auch in der Redaktion heute besprochen, Sportvereine sind in der Regel als breite Sportvereine so angelegt, dass sie dann eine Männermannschaft haben, eine Frauenmannschaft haben und als gemeinsamer Verein e.V. eben spendenberechtigt sind. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich denke auch, dieser Vorschlag von Olaf Scholz führt nicht weit, aber ich
war mal einen Tag nicht in der Presse, höre ich da irgendwie so.
Ja, und er hat es natürlich jetzt auch, irgendein Wettbewerb steht noch an für Olaf Scholz, den er gerne gewinnen möchte. Ne?
Ach, da war doch
aber,
was. Ja.
Da war was. Gut, aber gute Intentionen möchte man ja trotzdem immer vermuten und sei es die, dass es ja Gedanken anstößt und die Frage, wo sind zum Beispiel solche Machtverhältnisse? Wenn es dem dient und man den Gesetzentwurf jetzt dann nochmal irgendwie abbiegt und das gut, nicht so weiter betreibt,
klar,
dann Applaus.
Das immer Applaus. Wichtiger ist die Frage, was ist Gemeinnützigkeit und wo sind die Grenzen von Gemeinnützigkeit? Ich glaube, dann wird die Debatte, dann könnte sie substanziell werden.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit Wasserstandsmeldung zur Meinungsfreiheit aus Hamburg. Christian Lindner, der FDP-Chef, spricht vor der Uni Hamburg zu nämlichem Thema zur Meinungsfreiheit. Das ist insofern ein Thema, als dass er das kürzlich nicht tun konnte in der Uni Hamburg, weil die Uni Hamburg grundsätzlich Politikerauftritte nicht gestattet, weil es aber auch insgesamt ein großes Thema ist. Nach den Störungen der Vorlesung von Bernd Lucke, dem AfD-Gründer und Wirtschaftsprofessor, der zurückgekehrt ist in seinen Beruf, Antifa und Asta stören sich daran. Weiter bei mir Matthias Greffrath, Autor und 68er. Applaus oder Tadel für die Protestierenden?
Tadel für die Protestierenden, die jemanden nicht zu Worte kommen lassen, ganz egal, ob er AfD oder Linkspartei oder sonst was oder jenseits von beiden auch noch ist. Echte Faschisten würde ich jetzt mal ausnehmen. Tadel für die Universität, die nicht so selbstbewusst ist, dass sie sowas zulässt und dass sie vor allem, es waren ja Studenten, die eingeladen haben, den Lindner, dass sie diese politische Aktivität der Studenten auf dem Campus, es geht um Raum zur Verfügung stellen, nicht zulassen. Mich erinnert das an 1966, 67, ist jetzt 50 Jahre her, als die Studentenbewegung losging, weil der Präsident, damals Rektor noch der Freien Universität, den Publizisten Erich Kuby, einen linken Sozialdemokraten, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht ein bisschen links davon, nicht reden lassen wollte im Audimax. Daraufhin kam sowas wie eine Free Speech Bewegung an der Freien Universität in Gang, die nicht unwesentlich war für alles das, was danach gekommen ist.
Mhm. Aber also das ist ja interessant. In dem Fall war es also die Unileitung, die das nicht wollte. Gleichzeitig aber, wenn wir schon bei 68 sind, gab es ja auch viele Störaktionen gegen Professoren, aber auch gegen andere Andersdenken. Also so ein bisschen dieser Geist, dass man sagt, da soll jemand nicht zu Wort kommen, der schwang da schon mit.
Der schwang damals auch mit. Das fand ich auch damals nicht gut. Und diejenigen, die es nicht gut fanden, waren nicht stark genug und vielleicht auch nicht laut genug, um das zu verhindern. Insgesamt würde ich ja jetzt mal sagen, wenn man auf 500 Jahre Studentengeschichte guckt an europäischen Universitäten, so ein bisschen Krawall über Meinungen ist immer gewesen an Universitäten. Und ich verstehe nicht so ganz, warum die Unileitung und warum auch dann der Hamburger Senat oder die zuständige Senatorin da so pingelig ist.
Ja. Die zuständige
Lass doch mal ein bisschen Krach zu, solange sie nicht prügeln.
Ich weiß nicht genau, wie sie sich begegnet sind. Ich glaube mit Handschlag. Die zuständige Senatorin von den Grünen hat jetzt auch Christian Lindner da begrüßt. Wenn wir mal über, wie Sie gerade gesagt haben, 500 Jahre studentische Geschichte, wenn wir mal aufs Heute schauen, Markus Feldenkirchen tut das im heutigen Spiegel-Newsletter und konstatiert er, dass die Unis als Ort der Politisierung des freien Denkens, der sie mal waren, leider immer öfter ausfallen. Das war jetzt das Zitat von ihm und er hatte eine Vermutung, die Hochschulen seien seit der Bachelorisierung des Studiums zunehmend zu McKinsey-gemäßen Kader- und Karriereschmieden geworden. Können Sie dem Gedanken was abgewinnen?
Naja, das ist, ja, natürlich ist was dran, ist auch eine schöne Zuspitzung vom Kollegen Feldenkirchen. Ich würde noch ein bisschen weitergehen. Ich würde sagen, die Universitäten fallen nicht nur aus, was die Ermöglichung einer Orientierungsphase, und dazu gehört ja wesentlich Politik, für junge Menschen es den Freiraum dafür bietet. Man kann ja nicht mehr nachdenken oder man lernt das Nachdenken ja nicht mehr in Universitäten, sondern man muss relativ zielgerichtet, zumindest in der ersten Abteilung beim Bachelor, die Sache durchziehen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich vermisse auch die Stimme der Universitäten in Bezug auf die großen Probleme dieser Gesellschaft. Ob das jetzt das Rentensystem ist, ob das der Klimawandel ist, ob das die Migration ist oder ob das die Zukunft der Arbeit ist. Man wird nostalgisch, tut mir leid, aber ich glaube, früher waren Universitätsintellektuelle, Professoren in der Atomfrage zum Beispiel, wenn wir uns erinnern, sehr viel lauter. Die Stimme der akademischen Öffentlichkeit wirkte sehr viel lauter in den politischen Raum hinein. Mhm. Und das, da würde ich nur sagen, ist es sehr arm geworden.
Aber früher waren vielleicht die Fragen auch etwas grobschlächtiger, etwas einfacher für Polarisierung. Ich meine, wenn Sie ein Thema nehmen, wo es ja offenbar funktioniert und wo es auch hoch umstritten ist, ist die Klimadiskussion, wo wir ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, die sich ganz klar positionieren.
Ja, die positionieren sich, aber tut mir jetzt leid, also die waren auch lange, lange, lange sehr leise und da musste erst ein kleines Mädchen aus Schweden kommen und Schüler auf die Straße bringen und dann kam zunächst mal die Diskussion, ob die das dürfen und dann haben 16.000 Leute geklickt, aber die Intensität, die es zum Beispiel in der Frage Atom, ich muss einfach mal zurückdenken, gab damals, dass ganze Institute entstanden sind, das Öko-Institut ist entstanden, dass die Universitäten sozusagen aus sich heraus Menschen produziert haben, die der gesamten Auseinandersetzung neue Qualität gegeben haben. Mhm. Was wurde damals diskutiert? Da sind die Universitäten sehr arm geworden.
Aber morgen beispielsweise wird Jutta Almendinger hier auf ihrem Platz sitzen, mhm, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin hier, die viel zum Beispiel zur Zukunft der Arbeit macht. Mhm. Und ich habe den Eindruck, da wird auch sehr viel diskutiert, auch sehr viel outside the box gedacht. Die Frage ist bloß, wird man in dieser Vielstimmigkeit dieser Zeit auch gehört? Vielleicht war das auch einfacher, dass damals auch Opposition erkennbarer war, weil eben die Gesellschaft formierter war.
Ich weiß nicht, ob die Gesellschaft formierter war. Also die Differenzen zwischen CDU und SPD, beide Volksparteien, die waren damals auf jeden Fall sehr viel konturierter und sehr viel klarer, als sie es jetzt sind. Und in so einer Frage, nehmen wir das mal, was wir vorhin hatten, soll man Steuer finanzieren oder soll man an ein kaputtes System der Sozialversicherung immer ständig anbauen? Das ist das eine. Oder in der Klimafrage, die Debatte, reichen 10% CO2-Besteuerung oder muss man nicht auf eine ganz andere Weise die Gesellschaft umorganisieren? Und da, denke ich, sollten aus den Universitäten relativ umfassende Vorschläge kommen. Und Einzelne tun es, einzelne Institute tun es. Aber insgesamt denke ich, nehmen wir mal eine andere Institution, die nicht Uni ist, aber sowas wie Uni, nämlich Forschung. Das Umweltbundesamt ist in einem krassen Widerspruch zu all dem, was jetzt beschlossen worden ist. Aber dazwischen funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Mhm. Und das hat wiederum was zu tun mit dem, was Sie eben gesagt haben, dass die organisierte Öffentlichkeit in Gestalt der Medien so zersplittert ist, dass es keinen Ort mehr gibt, an dem sich Polarisierungen, und ich denke, sie können Lösungen nur über Polarisierung, man muss dann Kompromisse machen, aber erstmal muss man sagen, wollen wir nach A oder wollen wir nach B, und dann kommt man vielleicht in der Diskussion drauf, dass C das Bessere wäre. Da versagen wir auch so ein bisschen, denke ich. Jedenfalls außerhalb von Deutschlandfunk und öffentlich.
Selbstverständlich nur bei den anderen.
Ja, nein, das sind zu viele. Es sind zu viele Blasen. Zu viele Blasen und kein Grund.
Matthias Reffert, vielleicht bräuchte man ein Kursbuch. Und da bin ich gleich bei unserem nächsten Thema. Hans Magnus Enzensberger. Dem gratulieren wir gleich zum 90. Es ist einer dieser großen, dieser klingenden Namen der Bundesrepublik, Hans Magnus Enzensberger. Der Dichter und Schriftsteller wird heute 90 Jahre alt und ich weiß von meinem heutigen Studiogast, dem Autor und Journalisten Matthias Gräfrath, dass Sie Hans Magnus Enzensberger Ihr erstes großes Bildungserlebnis verdanken.
Ja, das war 1965 auf der Klassenfahrt nach Berlin und ich habe in Berlin, im Marga Scholler, glaube ich, am Kudamm, diesen kleinen Band, Sie sehen, der ist viel benutzt, ja. Verteidigung der Wölfe gegen die Lämmer mit schönen Gedichten, mit Liebesgedichten, aber auch mit bösen Gedichten gekauft. Und eins dieser Gedichte heißt Ins Lesebuch für die Oberstufe. Und ich war damals in der Oberstufe und auf eine sehr lyrische Weise in dieser wunderbaren Mischung aus Rilke und Brecht hat er mir einen kleinen Stups gegeben. Mhm.
Wollen Sie gerade mal?
Wollen Sie? Gut. Ja. Ja. Ins Lesebuch für die Oberstufe. Lies keine Oden, mein Sohn, lies die Fahrpläne. Sie sind genauer. Roll die Seekarten auf, ehe es zu spät ist. Sei wachsam, sing nicht. Der Tag kommt, wo sie wieder Listen ans Tor schlagen und malen den Neinsagern auf die Brust Zinken. Lern unerkannt gehen, lern mehr als ich. Das Viertel wechselt, den Pass, das Gesicht, versteh dich auf den kleinen Verrat, die tägliche schmutzige Rettung. Nützlich sind die Enzykliken zum Feuer anzünden, die Manifeste Butter einzuwickeln und Salz für die Wehrlosen. Wut und Geduld sind nötig, in die Lungen der Macht zu blasen, den feinen, tödlichen Staub gemahlen von denen, die viel gelernt haben, die genau sind, von dir.
Hans-Magnus Enzensberger, vorgetragen von Matthias Greffrath heute hier bei uns im Studio zum 90. Geburtstag. Sie sind ihm ja auch persönlich begegnet einige Male.
Ich bin ihm einige Male persönlich begegnet. Ich hatte auch die große Freude, in der anderen Bibliothek, was ja eine von seinen großen publizistischen Unternehmungen war, ein Band über Montaigne, Michel de Montaigne, zu veranstalten. Was uns auch da verbunden hat in diesen Diskussionen, war die gemeinsame Liebe zur französischen Aufklärung des 19. Jahrhunderts. Und das ist ja eine der großen Seiten von Enzensberger, dieses Enzyklopädische. Mhm. Er hat es immer wieder geliebt, Bücher zu machen, in denen das Wissen über einen Gegenstandsbereich ausgebreitet wird, ob es internationale Organisationen sind, ob es Handwerk ist, ob es sonst was ist. Das war die eine Seite, dieses Enzyklopädische. Auch die Freude, wie er sein großem Vorbild Diderot entnommen hat, nämlich dass Aufklärung, das Denken Spaß macht. Das zweite war, das war in gewisser Weise auch enzyklopädisch, aber noch ein bisschen politischer. Das war davor, das war das Kursbuch. Und ich denke, diese ganzen Jahre, späten 60er Jahre, frühen 70er Jahre, die Diskussionen über Sozialismus, über Dekolonisierung, über die Zukunft damals schon, der Technik, der Arbeit, die Gender-Geschichte, das kam ja alles im Kursbuch vor und wurde von einer Gruppe, ich würde mal sagen 30, 40, 50 hochkarätige Intellektuelle, die in diesem Kursbuch geschrieben haben. Das war im Grunde Enzensberger, das Kursbuch war sozusagen Rückgrat dieser sogenannten Suhrkamp-Kultur.
Aber er ist da selbst ja Mitte der 70er Jahre ausgestiegen als Herausgeber.
Ja.
Und korrigieren Sie mich, aber ist es vielleicht mein Eindruck als jemand, der so vor allem ab den 90er Jahren die politischen Dinge verfolgt hat, dass da Enzensberger, bezogen auf diese Zeit, die Sie auch gerade beschrieben haben, 60er Jahre, 70er Jahre, sehr wichtig war, aber ich ihn so als intellektuelle politische Stimme dann eigentlich gar nicht mehr so stark wahrgenommen habe.
Nein, er war nicht mehr so eingebunden. Ich würde sagen, ja und nein. Er war nicht mehr so eingebunden und da könnte man enttäuscht sein, war ich damals auch. Er war nicht mehr so eingebunden in bestimmte politische Bewegungen. Also am Anfang redete ja auch auf den studentischen Veranstaltungen, war engagiert mit Kuba und hat auch in Kuba über einen kubanischen Rebellen einen Roman geschrieben. Da ist er im Grunde mit dieser Enttäuschungsgeschichte der 70er Jahre, als das alles entgleiste, auch in den Terrorismus und in den Sozialdemokratismus, da ist er dann umgestiegen, würde ich sagen, hat dann noch eine Zeit lang diese sehr interessante Zeitschrift Transatlantik gemacht, mit großen Reportagen, so ein bisschen wie der New Yorker sollte das werden, und hat aber, ist nicht unpolitisch geworden. Also ich habe hier ein Bändchen auch mal mitgebracht, das hieß Politische Brosamen, das ist erschienen 82, mit Aufsätzen über Europa, über die Unregierbarkeit, über ein geniales Stück über Bildungsreform, wo man heute noch sagen kann, Kinder, wenn ihr wirklich was vorhabt, dann lest das Plädoyer für den Hauslehrer, über armes und reiches Deutschland, aber aus einer größeren beobachtenden Distanz. Das heißt, Enzensberger hatte ja anders als die andere große Gestalt, Günter Grass, nie so diese Affinität ab 80 zu einer bestimmten politischen Richtung. Grass war ja sozusagen der wackere sozialdemokratische Parteiarbeiter. Enzensberger dann doch, der auf seinen sonstigen Hobbys und Interessen ein Buch über Mathematik geschrieben, Kinderbücher geschrieben, ein Buch über die Großen, die Helden der Naturwissenschaft. Und, um zu sagen, er war nicht unpolitisch, also 89 hat er geschrieben, einen Aufsatz über Gorbatschow mit dem schönen Satz, die Helden des Rückzugs. Und das sind so Metaphern, ich meine, er ist absolut als Poet und metaphernsicher. Helden des Rückzugs, das ist doch, wenn wir heute die Klimasache angucken, wir brauchen viele, viele, viele Helden des Rückzugs aus dieser Art der Zivilisation. Mhm. Also ein bisschen zurückgezogen in seiner bürgerlichen Distanz. Er war ja auch im persönlichen Umgang extrem freundlich. So ein bisschen wie Brecht, denke ich. Der hat ja auch immer das Lob der Freundlichkeit und trotzdem gleichzeitig so distanziert. Man kam nie so nah an ihn ran. Es war nie so gemütlich und schnapstrinkerisch wie mit Gras.
Schönes Bild. Hans Magnus Enzensberger zum 90. Ich hätte jetzt noch was von Alexander Kluge. Wollen wir noch was von Alexander Kluge hören?
Ja, immer gut.
Ich hab kurz überlegt, eigentlich haben wir die Zeit nicht, aber wir nehmen uns die Zeit. Alexander Kluge, wichtiger Freund und Weggefährte Enzensberger, heute Morgen bei uns im Interview, der nochmal auf diese biografische Erfahrung eingegangen ist. 90 Jahre, das sind ja auch, wir haben die großen Feierlichkeiten dieses Jahr, 70 Jahre Bundesrepublik.
Die waren
das
Teenager, sind, als der Krieg zu Ende war.
Das sind nochmal 20 Jahre mehr. Wir hören mal einen kleinen Auszug. Alexander Kluge.
Wenn Sie ein Junge sind, ich von 13 Jahren, er von 15 Jahren, der im Jahr 1945 die Stunde Null miterlebt, wo die ganzen Frauen anfangen, das Regime zu übernehmen, die Naturalwirtschaft gilt, keine Bank im Raum, keine deutsche Regierung irgendwo da und ein Neuanfang beginnt. Das ist unsere Zeit und wir können diese Stunde Null empfinden, egal wo wir uns befinden in den späteren Jahren.
Stunde Null. Aber man kann sich ja politisch, gesellschaftlich nicht wünschen, dass wir wieder eine Stunde Null erleben. Also vor allem nicht unter solchen Bedingungen. Aber intellektuell ist das offenbar etwas, was befreit und beflügelt.
Ja klar, man lebte in den Trümmern etwas Untergegangenen und man musste sich Gedanken machen darüber, wo es hingeht. Und wenn man in diese drei Jahre von 45 bis 48, ich habe mal die Frankfurter Hefte in der Zeit studiert, sehr intensiv, was da gedacht wurde, was auch an Hoffnungen da war. Das ist eine. Und das andere, früh erwachsen werden und früh realistisch werden. Also der junge Enzensberger hat, denke ich, seine ersten Gedichte mit Zigarettenverkaufen auf dem Schwarzmarkt finanziert. Und so viel soziale Erfahrung machen wir heute mit 15 oder 16 auch nicht mehr.
Matthias Greffrath zu Hans Magnus Enzensberger, der heute 90 wird. Eine Nachricht noch. Vom Abend. Hannover hat gewählt einen neuen Oberbürgermeister. Bedet Onay heißt der Mann, 38 Jahre alt, Bündnis 90, die Grünen, seine Partei. Als Journalist kann man daraus verschiedene Schlagzeilen machen. Der erste Bürgermeister einer Landeshauptstadt mit Migrationshintergrund oder ein Grüner nimmt eine weitere SPD-Hochburg ein. Matthias Greffrath, in Hannover aufgewachsen. Sie dürfen wählen. Was ist die größere News?
Naja, also das Zweite ist die größere News, denke ich. Für viele dürfte die erste noch die größere News sein. Aber das ist ja eigentlich beschämend. Ich meine, dass das noch eine News ist in unseren Zeiten, wo in Hannover, glaube ich, 30% der Menschen, die da leben, einen sogenannten Migrationshintergrund haben. In Stuttgart und in Frankfurt sind es mehr. Das dürfte eigentlich uns nicht mehr erstaunen. Das ist, glaube ich, der dritte oder vier. Ist der erste, glaube ich, in einer richtigen Großstadt?
In einer Landeshauptstadt.
In einer Landeshauptstadt, ja.
Wir haben einen Dänen in Rostock. Ja. Wir haben einen deutschen Inder in Bonn.
Aber Hannover ist natürlich bedeutender. Ja. Ich komme ja aus Hannover oder habe zumindest dort in meiner Schulzeit gelebt. Ich erinnere mich, dass damals war ich als Austauschschüler in Amerika und habe überall stolz rum erzählt, dass Hannover die autogerechteste Stadt Deutschland ist mit diesen schönen Überführungen und so diesen scheußlichen Geschichten, die man jetzt auch noch hinterm Raschplatz da sehen kann. Wenn man
hat damals die Zerstörung genutzt und auch die Nichtzerstörung, um Hannover zur richtig autogerechten Stadt zu bauen.
Ja, man hat ein wunderbares Gefängnis hinterm Bahnhof, hat man gesprengt, um eine Hochstraße hinzumachen. Man hätte auch was anderes machen können aus den Gefängnissen.
Und jetzt ist die politische Agenda des Gewählten, die autofreie?
Die autofreie Innenstadt und, was ich noch viel bedeutender finde, es soll dort für 375 Euro im Jahr einen Mobilitätspass geben. Das heißt, man zahlt 375 Euro und kann dann, ich nehme mal an, parken und die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Etwas, was es ja in anderen Teilen der Welt schon lange gibt. Also insofern, auch da würde ich sagen, Normalisierung, Normalisierung, Normalisierung. Und dass ein 38-jähriger Bürgermeister wird, das ist ja auch ein schönes Zeichen.
Man könnte nämlich in der Tat noch eine dritte Schlagzeile machen, denn der unterlegene Kandidat, der von der CDU unterstützt wurde, war oder ist ein ehemaliger VW-Manager. Das heißt, da gewinnt jetzt einer, der eine autofreie Innenstadt herstellen will, im Volkswagen-Kernland gegen einen ehemaligen VW-Manager. Vielleicht steckt darin auch die Revolution.
Ja, das ist der erste Sieg im Kulturkampf. Nicht im Volkskrieg, aber im Kulturkampf. Und ich glaube, dass man kann das so in diese Polarisierung bringen, aber ich glaube, dass diese Konfrontation oder diese Spannung zwischen denen, die doch immer noch sagen, Deutschland ist ein Autoland und muss es bleiben, wenn auch verändert natürlich, elektrisch oder wie auch immer, und denen, die sagen, wir müssen da vielleicht neue Strukturen einbauen in der Mobilität, so wie in anderen Fragen auch, diese Innovatoren, und da wünsche ich den Grünen eigentlich noch ein bisschen mehr sozusagen systematische Fantasie und nicht nur so punktuelle.
Das heißt?
Na, wie wir es am Anfang der Sendung hatten mit dem Rentensystem, dass man sagt, vielleicht muss man ein völlig neues System denken. So wie man sagt, also wenn man jetzt mit Elektroautos die Stadt verstopft, ist auch nicht so gut. Also lass uns lieber nachdenken über die autofreie Stadt. Das ist auch nicht so negativ. Das ist ein schönes Bild nach vorn gedacht. Lass uns nicht nachdenken über, wie wir die Arbeitslosen der Automation sozusagen mit neuen Anbauten ans Sozialsystem finanzieren, sondern lass uns nochmal über den alten großen, nicht Traum, sondern die Praxis der Arbeiterbewegung von 150 Jahren nachdenken, nämlich dass Produktivitätsgewinne in weniger Arbeitszeit umgesetzt werden müssen, damit den Leuten mehr Zeit zum Leben bleibt. Diese Art von nicht himmelsstürmender und nicht wahnwitziger Utopie, aber von praktischen Utopien, der ist im Augenblick merkwürdig unbesetzt. Und da ist für die Grünen, aber natürlich auch für die anderen Bewerber im politischen Geschäft viel Raum zu erobern. Wir warten auf die Menschen, die das machen.
Ein utopischer Matthias Greffrath, heute bei mir zu Gast im Studio.